So, guten Morgen, alle Gäste, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ja, ich darf noch kurz beten, bevor wir in die Predigt einsteigen. Danke, lieber Jesus, jetzt für diesen Gottesdienst, für die Zeit der Anbetung. Du bist das Lamm und der Löwe, du bist der Grund unseres Daseins. Und wir danken dir für dein Wort, du bist das fleischgewordene Wort und heute dürfen wir uns auch deinem Wort widmen, wenn wir reinschauen in die Apostelgeschichte. Und wir wollen dir einfach um offene Herzen bitten, dass du ja, unsere Gedanken formst und uns sagst, was du uns heute sagen möchtest, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Wir sind noch in der Apostelgeschichte, und zwar ziemlich in der Mitte, Apostelgeschichte 15. Und dort geht es um das Apostelkonzil. Und da haben wir heute die Fortsetzung in Apostelgeschichte 15 ab Vers 12. Und bevor ich aber in den Text einsteige, möchte ich ganz kurz den Scheinwerfer drauf richten auf Gottes Heilsgeschichte mit uns Menschen, und sprich diese Heilsgeschichte im größeren Kontext betrachten. Und da möchte ich kurz ausholen, eben zu sagen, dass von Anfang der Menschheitsgeschichte gibt es einen Kampf, einen geistlichen Kampf zwischen Satan, dem Widersacher, ja, und Gott, dem Herrn. Von Anfang an, das sehen wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, ab 1. Mose, Kapitel 2, Kapitel 3, ist dann der Sündenfall, Kapitel 3. Und wir sehen, Satan kämpft um diese Welt. Er wird im Neuen Testament auch als Fürst dieser Welt beschrieben. Und Satan hat von jeher versucht, die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Nur Satan ist nicht allwissend, so wie es Gott der Herr ist. Und er hat gedacht, dass er Gott ans Auswischen kann, indem er Jesus ans Kreuz schlagen lässt. Und hat dabei gedacht, okay, endlich hat er Gott jetzt besiegt. Aber das Kreuz auf Golgatha war Satans größte Niederlage. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, das wissen wir, auf furchtbare Art und Weise. Aber genau darin hat sich Gottes Heilsplan für uns geoffenbart, weil es notwendig war, dass jemand, der sündlos ist, für unsere Sünden stirbt. Ja, dann ist er begraben worden und ist am dritten Tage auferstanden. Das ist das Evangelium pur. Das ist die Basis unseres Glaubens. Und das, sage ich mal, hat er nicht gecheckt. Ja. Aber es ist Gottes Wahrheit. Und das ist dann das Evangelium, was an alle Nationen gepredigt worden ist. Und das ist das, was uns frei macht. Also da hat er verloren, Länge mal Breite. Und dann hat er aber angefangen, andere Strategien zu fahren. Ja. Das heißt, das rettende Evangelium, das war jetzt Tatsache durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist die Basis unseres Glaubens. Und dann hat er jetzt als nächsten Schritt dann versucht, diese freimachende Botschaft zu durchkreuzen durch falsche Lehre. Und das sehen wir gleich schon im ersten Jahrhundert in der Kirche der ersten Christen, wo sich da immer versucht haben, falsche Lehren einzuschleichen. Ja? Und man braucht nur mal die 7-Cent-Schreiben lesen an die Gemeinden, 7 unterschiedliche Gemeinden, da haben mehrere davon mit falscher Lehre zu tun. Ja? Und das sind aber Gemeinden, die gut gestartet haben. Jetzt nehmen wir ja zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus her, wo wirklich bekannte Bibellehrer und biblische Größen waren. Und du hast aber gesehen, über die Jahrzehnte, man geht davon aus, dass die Offenbarung ca. 95 nach Christus geschrieben worden ist, dass da über Jahrzehnte, selbst in Gemeinden, wo wirklich die Apostel tätig waren, Johannes und so weiter, wo die lehrmäßig dann Probleme gekriegt haben. Ja? Und das ist Satans Strategie, weil wenn es ihm gelingt, ein falsches Evangelium in einer Gemeinde oder ja, in der Welt einzustreuen, dann setzen nämlich Menschen ihre Hoffnung aufs falsche Pferd sozusagen und sie glauben, so Seelenheil zu erlangen, auf unterschiedliche Art und Weise, durch Einhaltung von Werke oder eben unterm Strich aus sich selbst heraus. Und sie setzen aber ihre Hoffnung nicht auf Christus allein. Das ist Satans Strategie. Er versucht also, falsche Lehre einzustreuen, um das Heil zu verhindern. Und er versucht auch uns, die Nachfolge zu erschweren. Und das ist ein Punkt, wie wir es jetzt auch in Apostelgeschichte 15 sehen. Es hat ja letzte Woche schon eine Predigt vom Jochen gegeben. Da hat er das eben behandelt, worum es da geht. Ich wiederhole es jetzt aber nochmal, werde ein paar Teile nochmal wiederholen und sogar bis zum Ende von Kapitel 24 nochmal ein bisschen zurückzugreifen, um uns das frisch ins Gedächtnis zu bringen. Abgesehen davon sind eh einige Gäste da, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal hören. Und die Frage, die ganz offen im Raum steht, da in Kapitel 15 Apostelgeschichte, ist folgende, nämlich, ist die Beschneidung Voraussetzung zur Erlangung des Heils? Des Heils soll das heißen, ein Rechtschreibfehler, fällt mir gerade auf. Also ist die Beschneidung Voraussetzung zur Erlangung des Heils? So wie es nämlich einige Gläubige aus der Sekte der Pharisäer den Neubekehrten aus den Nationen abverlangen. Ja, das sind also Menschen, die bereits gläubig waren, nämlich aus der Sekte der Pharisäer, da haben auch einige zum Glauben gefunden, aber die haben ja noch keine fertige Bibel gehabt, wo dann genau drin gestanden ist, was richtig ist, was falsch ist. Der Kanon ist erst später entstanden. Die haben dann gemeint, dass diese Neubekehrten aus den Nationen sich beschneiden lassen müssen, damit sie errettet werden. Dezidiert steht es in Vers 1. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Ja? Und dass es sich dabei um Gläubige gehandelt hat, lesen wir in Vers 5. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Ja? Also da wird jetzt klar aus dem Kontext heraus, Vers 1 und Vers 5, die Gläubigen aus den Pharisäern, die wirklich zum Herrn gefunden haben, haben noch die Beschneidung weiter gepredigt. Das heißt, die haben noch immer an einem alten Ballast festgehalten. Ja? Die Frage ist, an welchem alten Ballast halten wir noch fest? Ja? Jeder hat einen unterschiedlichen Hintergrund und viele Dinge, die uns im Leben beschäftigen, sind sehr stark aus unserer Kindheit. Die sind dort ganz tief verankert. Was wir oft als Kinder erlebt haben, die ersten 3 und dann auch die 3 bis 6 Jahre, sind die prägendsten im Leben. Ja? Da werden die Gleise gelegt. Und dann aber auch im Volksschulalter bis ins frühe Teenageralter werden uns oft ganz falsche Glaubenssätze, ich sage es jetzt einmal, teilweise eingeimpft, aber teilweise impfen wir uns das selber ein. Das kann durch ein gewisses Erlebnis sein. Und da eignen wir uns gewisse Glaubenssätze an und zimmern dann unser Weltbild zusammen. Und das schleppen wir dann oft ein ganzes Leben lang mit. Ja. Und später tritt die Bekehrung ein. Das heißt aber nicht, dass dann gleich alles Alte abgeschüttelt wird. Ja. Das funktioniert nicht so. Ja. Die Nervenbahnen oder wie sagt man, die Verknüpfungen im Gehirn, die sind da über Jahrzehnte aufgebaut. Ja. Aber Gott durch sein Wort und durch seinen Geist schafft diese Dinge zu erneuern. Ja. Deshalb steht in der Bibel immer von der Erneuerung durch das Wort Gottes. Das ist wichtig. Und es hört im Alter auch nicht auf. Stimmt nicht, dass wir im Alter nichts mehr lernen können. Ja. Und zwar bis ins hohe Alter. Ja. Die Frage ist nur von der Einstellung her, sind wir bereit, uns verändern zu lassen und neue Dinge auch zu lernen. Gut, aber das ist die Frage, was da im Raum steht. Ist die Beschneidung Voraussetzung zur Erlangung des Heils? Machen wir nochmal einen kurzen Rückblick. Was ist denn bisher nämlich passiert in den vergangenen Kapiteln? Paulus und Barnabas waren ja auf der ersten Missionsreise. Genau. Da sehen wir eben, wo die angefangen hat, in Antiochien. Da sind sie ausgeschickt worden, Kapitel 13, sind dann über Zypern nach Attalia gesegelt, nach Antiochien in Pisidien, Ikonium, Lystra, Derbe und dann die ganze, den ganzen Weg dann wieder retour bis in Antiochien dann wieder angekommen sind. Und auf dieser Missionsreise, sieht man auf der nächsten Folie, haben sie sehr viele Wunder und große Taten von Gott erlebt. Und das bezeugen sie in Kapitel 14, am Ende des Kapitels. Ich lese jetzt kurz einmal ab Vers 26, Kapitel 14. Und von da segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Das heißt, sie erzählen da ganz klar von den großen Taten Gottes und von den Wundern, am Ende, als sie wieder zurückgekommen sind in Antiochien, und dass Gott den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan hat. Und jetzt muss man sehen, also Gott schenkt da ein großes Wunder, er schenkt geistlich betrachtet Erfolge, ja. Und dann ist sofort im Hintergrund, sage ich jetzt einmal, der Teufel da, dem gefällt das nicht, ja, wenn Leute ausgerissen werden, ja, herausgerufen aus der Welt und errettet werden, und versucht da sofort was Falsches einzustreuen. In dem Fall die falsche Lehre, dass die Beschneidung notwendig wäre für die Errettung. In Vers 1, das haben wir schon gelesen eben, dass die Juden die Beschneidung lehrten als Voraussetzung zur Errettung. Und weil das so eine brisante Frage ist, weil da geht es, ich sage es einmal, um alles oder nichts, ja, wird dann entschieden, dass ein Treffen eingeführt wird, nämlich dieses Apostelkonzil in Jerusalem, um diese Streitfrage zu behandeln. Vers 5 habe ich schon zitiert nochmal, also da haben wir die Gläubigen aus den Pharisäern, die ganz fest an der Beschneidung eben festhielten. Und dann steht Petrus auf und er sagt selber von sich, er ist von Gott auserwählt worden, um den Nationen das Evangelium zu bringen. Und das war auch ganz klar so, Gott hat es ja auf vielfache Art und Weise bestätigt und hat da Simon Petrus den Auftrag gegeben, das Evangelium rauszutragen und auch seine Lämmer zu weiden. Nach der Auferstehung, der dreifache Auftrag von Jesus. Petrus war aber übrigens nicht der erste Papst, das muss man auch ganz festhalten. Das kommt man da aus dem Apostelkonzil ganz klar heraus. Ja. Also es gibt keinen Papst. Ich meine, es gibt zwar einen in der Welt, aber der hat keine Berechtigung auf Basis des Wortes Gottes, sagen wir mal ganz klar. So, Petrus von Gott auserwählt, um den Nationen das Evangelium zu bringen. Und was ist das Ergebnis? Sagt er auch, dass diese glaubten und Gott den Nationen genauso den Heiligen Geist gab wie uns Juden. Ja? Also der Heilige Geist ist die zentrale Person, kann man sagen, in der Apostelgeschichte, die da am Wirken ist und wo die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben. Jesus hat das ja gesagt in Johannes 14, wenn ich nicht hingehe, dann kann ich den Helfer nicht zu euch senden, also sprich den Heiligen Geist, und der wird euch dann in alle Wahrheit leiten. Ja? Und er wird euch das Zukünftige verkünden. Ja? Das heißt, er wird euch leiten, er wird euch die Lehre geben und er wird euch auch das Zukünftige verkünden, sprich Prophetie geben. Das Wort ist prophetisch. Nicht nur im Alten Testament, wo es dezidiert ja diese Propheten gegeben hat, die Kleinen und die Großen, aber auch das Neue Testament ist sehr prophetisch. Ich erinnere jetzt nur zum Beispiel an die Endzeitrede von Jesus, Matthäus 24, 25, aber auch teilweise die Briefe und natürlich das Buch der Offenbarung, ganz klar. Also Gott hat den Nationen genauso den Heiligen Geist gegeben wie uns Juden. Das nächste ist, er sagt dann, dass es keinen Unterschied gibt, weil Gott ihre Herzen auch durch den Glauben gereinigt hat. Das ist in Vers 9. Das hat mich so ein bisschen erinnert an den Bibelvers in Römer 3, 23, wo der Paulus ja später einen ganzen Brief schreibt, Rechtfertigung aus Glauben. Da sagt er in Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied, Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, das ist die schlechte Nachricht, ja, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade aus Glauben. Ja. Das heißt, Paulus sagt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und werden umsonst gerechtfertigt. Es ist also kein Unterschied zwischen Juden und Nationen. Sowohl, dass sie alle vor Gott schuldig sind, aber auch die Art und Weise, wie sie errettet werden. Ja. Gott macht da keinen Unterschied. Er hat zwar im Alten Testament ein Volk herausgerufen, Israel, und die hätten auch die Aufgabe gehabt, dass sie das Heil in alle Welt hinaustragen. Jesaja macht das zum Beispiel deutlich. Und bei dem Auftrag haben sie aber kläglich versagt. Ja. Gott hat aber einen anderen Weg gefunden, um eben das zu tun. Ein Weg war ihm durch die Apostel dann, wie er das Evangelium da rausgetragen hat. Und was Petrus jetzt am Ende noch macht, in Vers 10, er mahnt jetzt die Anwesenden, dass man den Neubekehrten kein Joch auferlegt. Ja? Nämlich, was er damit meint, das Joch des Gesetzes, was auch unsere Väter, er meint die Vorväter, die Juden im Alten Testament, was selbst die nicht vermochten zu tragen. Ja? Weil das Gesetz in sich ist zwar gut, aber es kann niemanden erretten. Das Gesetz kann zwar aufzeigen, was gut ist, aber es kann dich nicht retten, es kann nur eine Übergrenzung aufzeigen. Ja, das Gesetz sagt bis daher und nicht weiter. Aber der Mensch schafft es nicht, er geht weiter und fällt dann quasi runter, ja, er fällt ins Verderben. Weil der Mensch und wir Menschen nicht fähig sein, aus uns heraus Gottes Gebote zu halten. Und wer es nicht glaubt, der kann einfach einmal in 2. Mose 20 die 10 Gebote durchgehen und schauen, wie viel er davon eingehalten hat und wie viel netter. Ja. Und da werden wir sehen, dass wir bei den meisten da kläglich gescheitert sind, schon an irgendeinem Punkt im Leben. Ja. Also die Mahnung von Petrus, den Neubekehrten aus den Nationen da kein Joch aufzulegen. Wir glauben, durch die Gnade Gottes in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Das ist auch interessant, da dreht er nämlich das um. Wir Juden glauben, gleich errettet zu werden, wie auch jene. Das heißt, dass jene errettet worden sind, das ist schon Tatsache, jene aus den Nationen. Und wir Juden werden auf die gleiche Art und Weise errettet. Und da haben wir gedacht, vielleicht war es für die Juden ein größeres Problem, wirklich zum Evangelium durchzudringen, als für jene aus den Nationen. Gut, die aus den Nationen haben die Herausforderung, das Problem gehabt, von Götzendienst loszulassen, von einem gewissen Lebensstil, der sich mit dem Christlichen nicht deckt, von Unzucht, von Saufereien und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die von Gott wegführen, das war die Herausforderung für jene aus den Nationen. Das sehen wir auch ganz klar im Brief an die Korinther, wo Paulus da gewisse Themen aufgreift. Aber die Gläubigen aus den Juden, die hatten ein ganz anderes Problem. Die hatten nämlich das Problem, dass sie gedacht haben, ja, durch Einhalten der Gesetze können sie näher zu Gott kommen. Ja. Man könnte sagen, die sind von der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Ja. Und das findet man auch heute, kann man sagen. Auf der einen Seite ist die Herausforderung, die Freiheit in Christus nicht zu missbrauchen, um darauf loszusündigen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht möglich, aus sich selbst heraus Gott einen Schritt näher zu kommen. Ja? Da sind wir nämlich bei Religion und bei den Sekten, die das glauben. Ja? Das heißt, das eine, die komplette Freiheit, du kannst alles tun, und auf der anderen Seite, du kannst aus dir selbst heraus Gott näher kommen. Und beides ist Humbug. Ja? Beides führt ins Verderben. Es geht immer um die Gnade Gottes. Es geht darum, voll auf die Gnade Gottes zu vertrauen. Das ist das, was die Gläubigen aus den Juden lernen müssen. Ja, nicht aus sich selbst heraus. Religion führt in die Irre. Und das andere ist aber, die Freiheit nicht zu missbrauchen. Sagen, ja, jetzt bin ich eh errettet, dann kann ich eh wieder mit dem alten Lebensstil weitermachen. Auch dieses Problem beschreibt der Paulus im Neuen Testament. So, das war jetzt mal so der Vorspann. War, glaube ich, wichtig, das nochmal aufzugreifen, aufzuholen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt den Text von heute an. Ab Vers 12. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien und Zilizien ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkünden werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch dafür bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl. Wir sehen in den Versen 12 bis 21, 12 bis 21, sehen wir beim Apostelkonzil weiter noch den Prozess und dann das Ergebnis. Zuerst sehen wir eben, wie Barnabas und Paulus Rückschau halten auf die zahlreichen Zeichen und Wunder Gottes unter den Nationen, und dann ist zuerst einmal betreffendes Schweigen. Ja. Also das muss so mächtig gewesen sein, was die erzählt haben, dass den Zuhörern, wie man so schön sagt, einmal die Kinnlade runtergefallen ist. Ja. Ja. Das war einfach nur Staunen, das war riesig. Ja. Und da war einfach nur, Augen sind übergangen. Wirklich, das habt ihr alles erlebt, aber es war einfach betreffendes Schweigen. Es war sensationell, es war Wahnsinn, was sich da zugetragen hat auf dieser ersten Missionsreise. Und dann sehen wir, wie Jakobus auftritt. Jakobus, nicht einer von den 12 Aposteln, also nicht der von Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, sondern dieser Jakobus war ein Bruder, also Halbbruder von Jesus. Der andere Jakobus ist bereits in Apostelgeschichte 12 hingerichtet worden. Ja. Das ist der Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der später den Jakobusbrief geschrieben hat. Und er knüpft jetzt an die Aussage von Simon Petrus an, dass Gott Erfolg aus den Nationen für sich genommen hat. Das hat mich erinnert an die Aussage von Jesus in Johannes 10. Erinnert ihr euch daran? Da geht es in Johannes 10 um Jesus als wen? Als den guten Hirten. Genau. Und da beschreibt er zwei Herden. Die eine Herde sind die Gläubigen aus den Juden, und dann spricht er aber noch von einer anderen Herde. Johannes 10, Vers 13. Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann sagt er jetzt in Vers 16, das waren die Schafe, nämlich die Juden, die dann auch zerstreut waren, ja, weil als Jesus, als es zur Hinrichtung gegangen ist, ist jeder irgendwo seinen Weg gelaufen. Ja, die haben sich alle zerstreut. Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof, ja, da geht es um das jüdische Volk, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Ja, also da hat Jesus schon angekündigt, das Heil auch nicht nur für die Juden, sondern es gibt noch andere Herde. Und das hat sich dann in der Apostelgeschichte offenbart, wer diese andere Herde ist. Das sind die Gläubigen aus den Nationen. Und Jakobus weist darauf hin, knüpft eben an die Aussage von Simon Petrus an und verweist dann im nächsten Vers, Vers 15, auf Gottes prophetisches Wort. Und er zitiert dann in Vers 16 und 17 alte Prophetie, nämlich aus dem Buch Amos, Kapitel 9, die Verse 11 und 12. Und der Fokus bei dieser Bibelstelle, bei diesem Zitat aus Amos, sollte jetzt nicht darauf liegen, da heilsgeschichtlich eine Chronologie zu entwickeln, sondern einfach die Tatsache zu sehen, dass Gott Menschen aus den Nationen herausgerufen hat, dass die auch errettet werden. Ich glaube, das ist die Intention, die der Jakobus dort klar machen möchte. Ja? Und er zitiert Amos, um zu sagen, schau, das ist ja schon im Alten Testament gesagt worden, dass aus den Nationen auch Menschen zum Glauben kommen werden. Ja? Und er zitiert es einfach, um zu sagen, schau, und da ist es jetzt in Erfüllung gegangen. Gott hat Menschen aus den Nationen herausgerufen, dass sie zum Glauben kommen. Und im nächsten Vers sagt er dann, dass es nicht dran ist, diese neuen Gläubigen jetzt auf irgendeine Art und Weise zu beunruhigen. Wie es nämlich passiert ist, durch das, was die Gläubigen aus den Pharisäern da gesagt haben, ja, ihr müsst das und das einhalten. Jakobus nennt nur vier Dinge, was die neuen Gläubigen eben einhalten sollen. Aber auch da muss man sagen, das sollen sie einhalten nicht zur Errettung, sondern aus einem ganz anderen Grund. Und der andere Grund ist, um die bestehende Gruppe der Gläubigen, nämlich die Juden, um den nicht in ihrem Gewissen zu verletzen. Und da, denke ich, steckt schon ganz ein wichtiges Prinzip drinnen. Auf der einen Seite abzugrenzen, hey, das Heil ist nur aus dem Glauben an Jesus Christus, ja, aus Gnade allein. Aber es ist kein Freibrief und es gibt andere Gläubige, die aus den Juden sind und man muss die auch verstehen, woher die kommen aus dem Gesetz. Und da spielt eben jetzt der kulturelle Hintergrund mit hinein. Und die Juden haben ihre Essen einfach koscher gegessen. Das hat bedeutet, und das ist, lesen wir im Alten Testament, wenn ein Tier zum Beispiel geschlachtet worden ist, dass man das nicht erwürgt, ja, also mit einem Strang, sondern dass man das schlachtet und das Blut ausrinnen lässt, dass kein Blut dann oder möglichst wenig Blut im Fleisch übrig bleibt. Ja. Das sind also Gebote, die da zusammenwirken. Und das ist das, was der Jakobus ihnen da mitgibt. Ja. Weil das für einen Juden ein No-Go ist. Ja. Und wie gesagt, er nennt vier Dinge, die Verunreinigungen der Götzen. Da muss man auch verstehen, es hat unter den Nationen viele Tempel gegeben, Götzentempel, wo eben auch Fleisch diesen Götzen geopfert wurde. Ja. Und für die Gläubigen war das kein Problem, weil die haben davor schon immer das, also die Gläubigen aus den Nationen, für die war das kein Problem, weil die haben davor schon immer dieses Fleisch gegessen, jetzt war es danach auch kein großes Problem. Aber für die Juden war das sehr wohl ein Problem, weil sie gedacht haben, ja, dieses Fleisch ist ja diesen Götzen geopfert, das ist ja unrein, das kann man ja dann nicht essen. Das heißt, für sie war das im Gewissen ein komplettes Problem. Ja. Und jetzt sehen wir schon da unterschiedliche Betrachtungsweisen. Die einen sagen, ja, ist ja wurscht, wem das geopfert ist, ja trotzdem nur ein Stück Fleisch, ich glaube jetzt nicht mehr dran oder ich glaube nicht an das, wem das geopfert worden ist, dem Zeus oder wem auch immer. Abgesehen davon existiert kein Zeus oder wo ist er? Sag mal ihn. Ja. Und da sehen wir eben die eine Sichtweise und die andere Sichtweise ist aber zu sagen, na, das ist am Götzen geopfert worden, das ist unrein und es ist einfach verknüpft mit einem falschen Gedankengut und ich möchte Abstand davon halten. Ja? Also was ist jetzt richtig? Und die Anweisung ist einfach, da zu sagen, okay, für Juden, die aus dem Gesetz herauskommen sind, gibt es gewisse No-Gos und da gehören eben auch diese Enthaltung von Blut, von Erstickten, von Götzenopferfleisch, was eben geweiht worden ist, den Götzen, und sich von Unzucht zu enthalten. Und da muss man auch sagen, Unzucht, ich meine, es war klar, Unzucht ist übrigens jede sexuelle Form der Vereinigung oder Praxis, was außerhalb der Ehe ist. Ja. Und das war schon klar, dass das sich nicht mit dem Glauben verbinden lässt. Und im engeren Sinne der Unzucht hat sehr wahrscheinlich auch damit zu tun, auch wieder mit dem jüdischen Gesetz, weil bei den Juden war es verboten, enge Verwandte zu heiraten. Ja. Da hat es auch ganz klare Richtlinien gegeben im Alten Testament, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Aber für die aus den Nationen, da hat es überhaupt keine Grenzen oder wenig Grenzen und Tabus gegeben. Ja. Auch Geschichte lesen wir auch in den Evangelien. Ich glaube, einer von den Königen hat da auch seine Nichte oder Verwandte oder wie auch genommen. Ich glaube, war es nicht der König Herodes oder so, gell? Oder war es seine Schwägerin oder die Frau von seinem Bruder. Auf jeden Fall, genau, da waren Sachen, die waren einfach nicht okay. Und die Bibel bezeichnet es als Unzucht. Ja. Und deshalb gibt der Jakobus da diese vier Dinge, wovon diese Neubekehrten Abstand halten sollen. Das war jetzt so der Prozess und das waren die Ergebnisse. Und jetzt kommt es noch im nächsten Abschnitt, ab Vers 22, zu der Kommunikation dieser Ergebnisse oder des Ergebnisses. Was haben sie jetzt gemacht, die Apostel? Also das war jetzt klar, was der Output ist, Enthaltung von diesen vier Dingen. Und ganz wichtig eben, dass das Heil nicht durch Beschneidung erreicht werden muss. Ja? Also Beschneidung ist nicht notwendig. Jetzt haben sie führende Männer, integre Männer ausgewählt, um diese mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zurückzuschicken, um diese Ergebnisse dieses Apostelkonzils zu präsentieren. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist wahnsinnig viel auf dem Spiel gestanden. Ja? Nämlich die Frage war wirklich, ist die Beschneidung jetzt heilsnotwendig oder nicht? Ich persönlich bin dankbar als Mann, dass sie nicht notwendig ist, weil so eine Beschneidung, habe ich mir einreden lassen, dass die nicht sehr bequem ist, besonders nicht für einen erwachsenen Mann und dass man dann mehrere Tage, nicht zu sagen Wochen, daran auch laboriert. Abgesehen davon, dass da vielleicht was daneben gehen kann. Ja. Okay. Und sie suchen da jetzt integre Männer aus, senden ihn mit als Zeugen, weil wenn jetzt nur Paulus und Barnabas da hinkommen werden, ja, denke ich mal, wäre vielleicht die Kritik angebracht gewesen, ja, das sagt ihr jetzt so, ja, was da rausgekommen ist. Es war aber ganz wichtig, diese wichtige Streitfrage an für alle mal zu beantworten. Und deshalb haben sie da wichtige Zeugen mitgesandt, integre Männer, die wirklich auch voll Ansehen waren in Jerusalem. Was haben sie noch gemacht? Sie haben einen Brief mitgeschickt, der Apostel und Ältesten aus Jerusalem, an die Brüder in Antiochien, Syrien und Zilizien. Ja. Also Zeugen, ein Brief. Und in dem Brief haben sie nochmal die Integrität dieser Zeugen hervorgehoben, um eben die Ergebnisse dieses Apostelkonzils zu untermauern, zu authentifizieren. Ja. Und einfach zu sagen, das ist wirklich das, was rausgekommen ist. Und was Viertes machen sie? Sie sagen, dass das eben der Ratschluss ist, im Verbund mit dem Heiligen Geist. Ja. Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, ja, diese Dinge. Ja. Und ja, vielleicht auch als Anreiz für uns, wenn wir Entscheidungen treffen, können wir wirklich bei all unseren Entscheidungen sagen, dass da der Heilige Geist am Wirken ist, legen wir unsere Entscheidungen auch vor Gott im Gebet nieder und suchen da das Wirken des Heiligen Geistes. Suchen wir wirklich nach der Führung durch den Heiligen Geist? Oder sind es oft Bauchentscheidungen, die wir treffen? Oder rationale Entscheidungen, ja, genauso. Ja. Und das heißt nicht, dass wir nicht unser Gefühl und unseren Kopf einsetzen sollen. Das soll man, ja. Aber ich denke, wenn wir auf der sicheren Seite sein wollen, dann schaut jetzt nicht, wenn man ein Gebet davor spricht und dann setzen wir unseren Verstand ein und horchen auf unser Bauchgefühl. Ja. Wir Männer machen es ja oft umgekehrt. Wir versuchen es alles mit der Ratio, das kenne ich auch. Ja. Und irgendwann, wenn wir anstehen und weiterkommen, ja, wow, wie kennt man das los? Ah ja, könnte man ja mal beten, oder? Ja. Ja. Genau. Also der Ratschluss in Verbund mit dem Heiligen Geist, und es werden diese vier Dinge eben da nochmal wiederholt. Nicht, dass das Voraussetzung fürs Heil ist, sondern aus Rücksicht auf die Brüder, die aus den Juden eben gläubig geworden sind. Soweit zum Text. Ich habe mich dann natürlich gefragt, was kann das jetzt für uns heute bedeuten? Wir sind zur Freiheit berufen in Christus, aber wir dürfen auch aus Liebe verzichten und auf Rücksicht auf die Geschwister. Ja, das Beispiel, da ist vielleicht ein bisschen, um das ein bisschen aufzulockern. Die Dame fragt, und was habt ihr vor ab Aschermittwoch? Ja, ich werde bis Ostern aufs Fasten verzichten, meint die andere. Ja. Also diese Art von Verzicht ist nicht gemeint, sondern schon ein wirklicher Verzicht, dass wir wirklich auf Dinge verzichten, um unseres Bruders oder um unserer Schwester willen, auf Dinge verzichten. Klassisches Beispiel, was mir einfällt, ist jetzt der Alkohol. Ja. Wir wissen, dass manche Geschwister da schon ein Problem gehabt haben in der Vergangenheit oder vielleicht auch aktuell noch haben. Und dann ist es gut, auf so Alkohol zu verzichten, um dem anderen keinen Anlass dazu geben, da wieder in eine alte Sucht zurückzufallen oder ihm ja, da was Falsches ihm anzubieten. Ein klassisches Beispiel, ja. Das heißt, Verzicht um meines Bruders oder um meiner Schwester willen. Aber wenn wir die Freiheit in Christus haben, Paulus sagt das ganz klar in Galater Kapitel 5, die Verse 13 und 14. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, ja, wir haben die Freiheit und zur Freiheit hat Christus uns freigemacht, aber wir müssen die Freiheit nicht immer benutzen. Wie können wir die Freiheit auch freiwillig zurücklegen in einer einen oder anderen Situation und zu schauen, okay, wer ist noch anwesend, für wen wäre das jetzt ein Problem, ja, diese und jene Tat, Alkohol oder was auch immer. Das nächste, was ich uns mitgeben möchte, ist das Thema Leiterschaft. Ja. Leadership, Leadership, Leadership. Überall findet man immer das Thema Leiterschaft im ganzen Neuen Testament, Deutsch speziell. Und das betrifft auch uns alle, speziell jetzt natürlich die in Funktion sind in der Gemeinde, Älteste, Diakone, Teamleiter, was auch immer. Aber jeder hat auch irgendwo Verantwortung im Leben, sei es privat, im Beruf, als Mutter, als Vater, Großeltern. Tragen wir alle Verantwortung. Das heißt, diese Themen gehen uns alle an, aber speziell natürlich die nochmal in besonderen Funktionen sind und Verantwortung besonders tragen. Das Erste, was ich mir da notiert habe, ist, es geht um stetige Kurskorrektur durch Leitung. Das ist immer notwendig. Ja? Manchmal werden Entscheidungen getroffen, manchmal ist aber, ja, die müssen revidiert werden. Manchmal ist aber noch gar keine Entscheidung getroffen oder Frage gar nicht behandelt. Das tritt dann erst auf und dann muss man sich zusammensetzen und dann sagen, okay, wie schaut das jetzt aus, wie wendet man das bei uns an, auf die Gemeinde, im Privaten und so weiter. Ja. Wir haben jetzt auch uns ein paar Mal zusammengesetzt im Leitungskreis zu dem einen oder anderen Thema, weil es da noch Unstimmigkeiten gibt oder weil man gemerkt hat, okay, ist vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Und dann ist es wichtig, sich da zusammenzusetzen, zu schauen, müssen wir den Kurs da korrigieren. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Leiterschaft, dass man jetzt sagt, okay, nein, wir haben einmal eine Entscheidung getroffen und das jetzt in Stein gemeißelt. Ja. gibt es auch, nämlich Errettung durch Glauben aus Gnade allein in Christus. Ja, da fährt die Eisenbahn drüber, das wird sich ja die nächsten 5000 Jahre bis in Ewigkeit nicht ändern. Aber es gibt andere Dinge, wo man sagen muss, okay, vielleicht haben wir da falsch gedacht oder vielleicht sind es Dinge, die haben wir noch gar nicht bedacht. Ja. Und da muss man immer schauen, sind wir noch auf Kurs oder müssen wir den Kurs auch ändern? Und manches muss man auch, sage jetzt, der Kultur anpassen. Da muss man sehr differenzieren, was sind die Dinge, was einer Kultur angepasst sind und was nicht. Ja. Ich nenne ja ein negatives Beispiel. Ich glaube nicht, dass es der Kultur angepasst ist, dass Frauen Älteste sein sollen. Ja. Ja, jetzt hoffe ich, das ist jetzt kein rotes Tuch für irgendjemanden. Gut, das nächste, was ich mir notiert habe, ist, dass wir aufpassen müssen vor seelischem Missbrauch. Das kommt dann nämlich auch ganz klar in dem Text da zum Ausdruck, nämlich dass durch diese Regelung, ja, oder vermeintliche Regelung, ihr müsst euch beschneiden lassen, steht da in dem Brief, ihr seid beunruhigt worden dadurch. Ja. Das hat die Leute komplett beunruhigt. Zuerst Riesenfreude, ja, wir sind errettet, das Heil ist für alle, für die Nationen, und dann auf einmal diese Auflage, ja, der Beschneidung. Und seelischer Missbrauch kann auf unterschiedlichste Art und Weise stattfinden, indem ich einfach ja, Menschen seelisch halt unter Druck setze. Sehr stark kann das bei Kindern der Fall sein. Ja. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir da Acht geben drauf. Ich weiß, dass das ist, dass da auch bewusst in unserer Trinity-Schule auf diese Dinge ganz klar geachtet wird. Gell. Also seelischer Missbrauch, da weiß ich, weil halt so viel passiert woanders, wird da bewusst drauf geschaut, dass das eben nicht stattfindet, sondern dass man in guter Art und Weise mit den Kindern umgeht. Und dass man nicht dem Fehlglauben erliegt, ja, die Kinder sind eh klein und ich bin erwachsen, ich bin viel reifer, jetzt kann ich die durch faule Tricks in irgendeine Richtung drängen. Ja. Das soll nicht so sein. Was habe ich mir noch notiert? Genau, wie vorhin schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Hintergründe, Sichtweisen und kritische Aspekte, die man als Leiter immer wieder mit berücksichtigen muss und dann auch ausbalancieren, dass es nicht passiert, dass ich entweder von der rechten oder von der linken Seite vom Pferd oberfall, ja, also die Freiheit missbrauchen oder wieder gesetzlich zu werden. Ja. Und da ist sehr viel Weisheit vonnöten, dass man Dinge immer wieder anschaut, ja, und weiß nicht, man wird ja mit so vielen Themen ständig bombardiert, auch in der Gemeinde, ich weiß es auch in unserer Gemeinde. Und du kennst dich immer nur um gewisse Fragen drehen und dann kommst du aber deinem Auftrag wieder nicht, wirst dem Auftrag wieder nicht gerecht, ja, hinauszugehen, Leid für Jesus zu gewinnen und so. Also auch da ist die Frage, ja, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Ja? Drehen wir jetzt nur immer um Probleme, drehen wir uns im eigenen Soft, ja. Und dann geht er auf der anderen Seite und bleiben wieder die Dinge brach liegen. Also auch da braucht es viel Weisheit. Ja. Alles ausbalancieren. Aber wenn es jetzt um Geschwister geht, wie wir da zusammen sind, da muss man schauen, ja, wo kommt der eine her? Warum denkt der so? Aus welchem Hintergrund kommt der? Ja, dass man da ein bisschen sensibel dafür ist. Ja. Und als Leiter bedeutet auch, nach vorne zu gehen und Orientierung zu geben. Apostelgeschichte 15 ist ein super Beispiel dafür, wie wir sehen. Zuerst tritt von den Aposteln der Simon Petrus auf, dann Paulus und Barnabas und zum Schluss ergreift der Jakobus das Wort. Ja, die gehen nach vorn und geben ganz klar Richtungsweisung und sagen ganz klar an, was Sache ist. Ja. Und in dem Zusammenspiel sehen wir auch, dass sie als Einheit auftreten, dass sie sich auch gegenseitig bestätigen bzw. ergänzen. Ja, klassisches Beispiel, der Jakobus. Der sagt nicht, ja, man, das, was der Simon Petrus gesagt hat, ja, finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber was ich sage, jetzt muss ich mal sagen, was wirklich wichtig ist. Sagt er das so? Nein, sagt er ganz anders. Er sagt das wirklich in dem und sagt, Simon Petrus, der hat schon gesagt und er setzt dann noch drauf, er setzt es weiter. Ja. Da sieht man, als Team ist es wichtig, der eine hat die Erkenntnis, gibt das und der andere setzt dann noch was drauf. Das heißt, es passiert da eine Vernetzung, findet da statt. Ja. Und so geben sie eben der Gemeinde dort Orientierung und sie ergänzen sich gegenseitig. Und über allem steht auch, alles eben zu prüfen und verifizieren anhand des Wortes Gottes. Für mich eben der Jakobus, der wirklich das Alte Testament hernimmt, Amos, um da einen Punkt zu untermauern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip, wann immer es um gewisse Fragen geht, wir müssen immer das als Orientierung hernehmen. Ja? Immer das Wort Gottes ist unser Nordstern, wie man heute so schön sagt, im neuen Stile. Ja? Wird immer vom Nordstern geredet. Was ist unser Nordstern? Ja? Unser Nordstern als Christen ist die Bibel, ja? Das Wort Gottes, das ist unser Fixpunkt. Ja, ja, und zu guter Letzt möchte ich eine Sache nochmal betonen, weil ich glaube, dass das Wichtigste ist. Und das kommt auch da ganz klar raus aus der Apostelgeschichte. Die Errettung geschieht aus Gnade allein, durch Glauben allein, durch und in Christus allein. Das ist das Allerwichtigste, dass wir uns da nie abbringen lassen davon. Und wenn irgendeiner euch irgendwann einmal versucht, irgendwas anders einzureden, entweder aufklären oder wenn er darauf beharrt, dann Abstand nehmen. Ja? Also da fährt die Eisenbahn drüber, das Heil allein ist in Christus durch Glauben, es ist allein durch Gnade. Ja? Gnade, ein Geschenk, was wir annehmen und eben der Glaube ist in Christus allein und sonst nichts. Ja? Die Reformatoren haben da sogar noch diese drei Punkte ausgebaut zu 5 Punkten. Eben oben die Schrift allein, haben wir ja gesehen, Jakobus beruft sich auf die Schrift, ja, also diese Sola Scriptura. Und da der letzte Punkt, Soli Deo Gloria, auch ganz gut, sehen wir im Epheserbrief, wo da steht von den ganzen Privilegien, die wir als Kinder Gottes haben. Ja, wir sind gesegnet mit jeder Segnung, geistlichen Segnung in der Himmelswelt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung und was alles aufgezählt wird. Aber wenn ihr es mal gelesen habt, diesen Abschnitt, Epheser 1, ich glaube die ersten 14 Verse, steht immer was drinnen zum Preise seiner Herrlichkeit. Steht dreimal im Text drinnen. Ja. Also alles geschehe zu Gottes Ehre, soli Deo Gloria. Und ich denke, wenn wir uns diese 5 Dinge immer wieder bewusst machen, können wir Dinge immer wieder prüfen und schauen, deckt sich das. Ja. 1. Thessalonicher 5, 21, ich habe es vorhin geschrieben, aber der Vollständigkeit halber zitiere ich es nochmal. Wir sollen alles prüfen, aber das Gute soll man festhalten. Ja? Alles prüfen anhand des Wortes, aber das Gute soll man festhalten. Amen.